Antenne präsentiert Backstage Pass. Geschichten der Rockstars hinter den Kulissen mit Kultpromoterin Ute Kromrei. Sie hat den Rockzirkus fest im Griff.
Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wie es wirklich war. Da haben wir uns Leute eingeladen, die wirklich dabei waren und nicht meistens hinter den Kulissen tätig waren. Die eine Person mehr, die andere weniger bekannt und trotzdem alle mittendrin. Alle mit Geschichten über unsere geliebten Rockstars, die wir so nicht kennen würden, wenn nicht diese Personen da wären. Hier bei mir Ute Kromrei, eine Promoterin, eine Promoter-Legende mittlerweile. Seit Jahrzehnten tätig, zumeist und im Fokus stand bei Ute Motorhead und Lemmy. Und wir haben in der letzten Episode schon gehört, wie es da zustande kam und wie das Ganze ins Laufen kam. Und wie sich zwischen Lemmy und Ute eine, naja, doch irgendwo Freundschaft entwickelt hat. Aber es gibt ja nicht nur Lemmy bei Motorhead, es gibt auch zwei andere. Und da wollte ich dieses Mal ansetzen, denn was wir eigentlich relativ wenig wissen, ist im Grunde, wie die Chemie in Motorhead war. Vor allen Dingen, weil du auch nach außen hin eigentlich nie gehört hast, ui, da gibt's Probleme. Ui, da ist einer nicht zufrieden. Ah, da ist irgendwie Knatsch. Das hast du eigentlich so als Fan damals, und ich rede jetzt auch von den Nullerjahren jetzt, schon nicht von der ersten Garde Motorhead, sondern von der zweiten Garde und von der dritten, das hast du eigentlich nicht so richtig gehört. Aber wie war denn die Chemie zwischen den Jungs?
Das stimmt. Also die erste Garde kenne ich nicht. Da habe ich zwar ein paar Leute mal getroffen, aber da habe ich keine Ahnung von. Ja. Ich kenne ja nur die Kombi Lemmy, Phil und Mickey. Mhm. Also Phil und Lemmy, würde ich schon sagen, waren befreundet, beziehungsweise sich näher als Mickey mit beiden anderen.
Gut, Mickey ist auch erst später dazu gekommen.
Ja, nicht deswegen, aber Mickey ist ja 92 dazu gekommen, da waren die anderen etabliert, weil Phil seit 84, Lemmy der Gründer. Ja. Ich will jetzt nicht sagen, weil Mickey anders war, aber ja, doch, er war anders. Also Mickey war jemand, der hat, für den ist halt Geld vorrangig wichtig, ist einfach so. Der hat ja in Göteborg da wirklich schon ein recht ansehnliches Haus, er fährt zu Hause Ferrari.
Okay.
Also das ist schon, man hat eine Wohnung auf Teneriffa, jetzt hat man eine in Malaga und dann will man doch wieder eine auf der Riffe haben. Also da ist schon eine ganz andere. Und da ist es halt wichtig, dass Designer, also zumindest die Kinder oder er, dass da schon ein bisschen Designer getragen wird, was Phil und Lemmy völlig am Arsch herbeigeht. Ja, ja. Lemmy hat noch nicht mal einen Führerschein, also hat er logischerweise auch kein Auto gehabt. Und das hat ihn auch alles überhaupt nicht interessiert. Und für Lemmy war nur wichtig, dass er Geld hatte, um den Stripperinnen den Dollar in den Busen zu stecken. Und nicht in den Busen, Entschuldigung, die hat er ja bezahlt, die Busen. Da kommen wir dann später zu. Nein, in den Ausschnitt zu stecken und dass er Geld für Drinks und seine Drogen hatte. Der Rest war Lemmy einfach nicht wichtig. Mhm. Ja. Phil ein bisschen wichtiger, weil er hatte so ein kleines Cottage da in Wills und sein Haus, und er hat ja auch drei Söhne gehabt, die er unterstützt hat. Mhm. Also das war schon ein bisschen, aber das Leben war normaler. Aber Mickey ist schon jemand, der da sehr geldgeil, so, Entschuldigung, Mickey, ist oder war.
Ja, der trommelt bei den Scorpions, also er wird noch gut und ganz gut dabei sein.
Ja, der ist ja noch ganz, ganz gut dabei. Nein, aber mir ist eingefallen, dass in über 25 Jahren, das habe ich ihm auch mal gesagt, er nicht ein einziges Mal einen ausgegeben hat, nicht einmal. Er keine Pizza bezahlt, keine Slice-Pizza bezahlt. Der war immer so, wenn im Auto saß, er, oh, ich habe Hunger, können wir bei McDonald's anhalten? Einer seiner Favorite-Restaurants. Und dann hat er nie Geld dabei gehabt. Und dann hat er gesagt, Entschuldigung, ja. Und er hat mir nie, hab ich ja gesagt, du hast mir nie eine Cola ausgegeben, noch nie eine Pizza, noch nie ever, ever. Nee, wirklich? Ja, wirklich. Da ist Phil großzügiger, der macht dann auch mal, hat auch mal Geschenke gemacht oder so in seinem verwirrten Kopf. Aber da ist, und Lemmy auch. Lemmy war zum Beispiel jemand, der mega freundlich war zu allen Angestellten, Hotelangestellten. Der hat immer fette Trinkgelder gegeben. Mhm. Das war ihm ganz, ganz wichtig, wo ich manchmal schon gesagt, aber du, 100 jetzt ist aber ein bisschen viel, nur für mal Eis hochbringen, er hat sich kleiner gehabt, ne? Aber das war Lemmy, das war ihm, also du siehst, Geld war ihm nicht wichtig, ja. Was ich ja auch toll finde, ja, Geld ist schön, wenn man es hat, aber wenn man davon was teilt, dann ist das noch sympathischer, ja. Und es kamen ja immer Fans, weiblich und männlich bei den Konzerten, wo ich genau wusste, die kommen nicht Lemmys wegen, die kamen nur, um sich einen Check abzuholen.
Echt jetzt?
Ja, leider. Es gibt da in Frankreich eine, Catherine, ganz furchtbar. Und es hat mir auch richtig wehgetan, weil ich dann irgendwann gesagt habe, Lemmy, du weißt, dass sie nicht deinetwegen kommt und nicht der Musik. Die will einfach nur Geld haben. Weil sie immer, oh, mir geht's nicht so gut. Und überhaupt, dann hat Lemmy schon wieder das Checkbuch rausgeholt. Und dann habe ich mal darauf angesprochen und habe gedacht, er hat völlig recht. Er hat zu mir gesagt, Ute, ich weiß es. Aber mir tut's nicht so weh und deswegen mache ich's. Und dann habe ich gedacht, er hat völlig recht, es ist sein Geld und er kann machen, was er will. Ja, aber ich hatte das Gefühl, das ausnutzen. Und er wusste es aber und hat's im vollen Bewusstsein gemacht, dass sie ihn ausnutzen, hat's trotzdem gemacht.
Ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass ich als Fan zu jemandem hingehe, der mein Star ist oder so.
Ganz schlimm.
Und dann den um Geld anbettle.
Ganz schlimm.
Das wäre mir in meinem ganzen Leben noch nicht eingefallen.
Nein, ich würde da wohl drüber nachdenken, aber wir hatten also in Frankreich diese Dame auf jeden Fall. In Deutschland haben wir einige Fans gehabt, die das auch gemacht haben.
Okay.
Ganz unangenehm. Ich würde mich auch nie, also ich weiß gar nicht, wie ich das anstellen sollte, sagen, du, mir geht's nicht so, kannst du mir was geben? Ich weiß
nicht. Nee, verstehe
ich
auch nicht.
Es ist mir unbeschreiblich. Ja, aber da waren einige. Ah. Ansonsten war wirklich Lemmy großzügig, weil der hat ja auch in Amerika einigen Frauen den Busen bezahlt. Das hat mir anscheinend auch nicht so viel ausgemacht, weil ich weiß noch, ich war mit meinem Mann mal hin, dann wusste er, bei Cheryl war das klar, da komme ich auch gleich dazu, Busen bezahlen. Aber da ging irgendwie einer lang, Julian, und sage ich, Detlef, du, übrigens, den Busen hat Lemmy auch bezahlt, weil Detlef ist fast von der Straße gefallen, weil das stimmt, ich kannte die ja. Und die letzte, die bis zu seinem Tode da, diese On-and-Off-Beziehung, Cheryl, als ich die das erste Mal getroffen habe, er hatte zwar von der schon mal erzählt, dass das so eine On-and-Off-Beziehung war, und dann kommt die mir entgegen und der sah ein sehr tief ausgeschnittenes Sommerkleid an, war dunkelhäutig und relativ klein, aber mega Vorbau. Und selbst ich als Frau konnte nichts anderes als auf diesen Vorbau staunen, als ich sie das erste Mal getroffen habe und habe nur gesagt, wo hast du das her? Und sie reckt ihren Busen und sagt, von Lemmy. Also weißt du, wie viel das war. Ja? Und leider ist sie dann irgendwie das Jahr, in dem Lemmy gestorben ist, im neuen Apartment vom Balkon gefallen, weil sie wahrscheinlich auch ein bisschen viel Jack Daniels hatte und ist doch wahrhaftig auf eine der Busen. Wir haben so gelacht, Entschuldigung, ist nicht zum Lachen. Wir haben so gelacht und dann ist rechts das geplatzt. Ja, da brauchte sie eine neue Rechte. Wir haben so gelacht. Aber das wusste der Personal Assistant, der hat mich sofort angerufen. Wir haben uns fast eingemacht, ey. Allein schon, wenn ich mir vorstelle, die beugt sich über, wenn sie Blumen gießen will. Pop!
Alter Verwalter.
So, aber jetzt zurück zu Phil.
Ja.
Also Phil war auf jeden Fall der Komiker der Band, kann ich nicht anders sagen. Der hat schlimme Sachen gemacht. Als Eddie, unser neuer Tourmanager, angefangen hat, also auch ewig Jahre her, hat er solche Gags gemacht, dass der sollte irgendwo zur Probe kommen, zum Rehearsal oder sowas. Und Eddie hat ihn nicht gefunden und dann gesagt, geh doch mal in den Bus. Und dann hat Phil in der Bustoilette gestanden oder in irgendeiner Anzeige und hat getan, als ob er sich erhängt hätte. Ja? Also solche Sachen. Ganz voll, weißt du, so Stricke mal. Ich kann das jetzt hier leider, im Podcast kann man das nicht vorführen. Aber eine der besten Geschichten ist, und die müsste man auch vorführen. Ich glaube, da hat auch irgendjemand ein Video gemacht. Also, wir halten an der Tankstelle, alle steigen aus. Phil hatte wieder zu viel von irgendwas genommen. Und er hat ja auch gerne so, dann, wenn ich mit denen mitgefahren bin, hat er auch gerne so Netzstrümpfe manchmal getragen, der Phil. Man kennt das ja von der Ronnie James Dio Show, dass er als Frau verkleidet war. Das hat er schon ganz gerne gemacht. Und dann hat er irgendwie wirklich viel zu viel von allem genommen. Steigt, es war kalt, wir reden nicht über Sommer, steigt mit der Crew und mit mir aus dem Bus in irgendeiner Tankstelle, ich hatte ihm einen String aus diesen Liebesperlen geschenkt. Ihr kennt die wahrscheinlich noch, die man so abknabbern konnte. Ja, weil ich sollte immer irgendwas mitbringen. Und da habe ich ihm so einen String aus diesen Liebesperlen geschenkt. Den hatte er an, er hatte Boots an und sonst nichts, okay? Und ist auf dem Weg in diese Raststätte, beziehungsweise zur Tanke, wie gesagt, kann ich leider nicht vormachen, aber ihr Männer könnt euch das gut vorstellen, ihr Frauen auch, hat er sich immer gebückt, als ob er was fallen gelassen hat. Und man konnte von ihm nur die haarigen Arsch mit den behaarten anderen Sachen sehen. Es war so schlimm, es war so schlimm. Die in der Tankstelle haben fast einen Anfall gekriegt, aber er ist munter in diese Tankstelle reingegangen, mit dem kleinen String aus Perlen.
Unfassbar.
Australien, das nächste. Wir fliegen nach Australien zur Kombitour Motorhead Mötley oder Mötley Motorhead. haben irgendwo Aufenthalt von einem Flughafen zum anderen. Phil hat wieder irgendwie bei Lemmy genascht und ist wieder so außer Rand und Band, dass wir ihn auf dem Flughafen schon halb verloren haben. Dann ist er nicht so gut drauf gewesen, dass sie uns nicht fliegen lassen wollten. Und dann mussten Emma, Production Assistant und ich, also haben ihn in die Mitte genommen und haben gesagt, nein, 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 dem war ein bisschen übel, aber das geht schon. So, dann haben wir ihn also, sind wir also weitergeflogen. Ich weiß gar nicht, wo war Sydney, Perth, keine Ahnung. Und der, wir holen alle unsere Koffer. Natürlich für die Band werden die Koffer ja von der Crew beziehungsweise vom Personal Assistant eingesammelt. Während das alles soweit ist und wir alle fertig sind, sind alle da, nur Phil fehlt. Phil ist nicht mehr da. Phil ist auch die ganze Nacht nicht mehr da. Phil ist auch nicht im Hotel. Am nächsten Morgen haben wir dann rausgefunden, dass Phil im ganz anderen Hotel eingecheckt hat, wo wir gar nicht gebucht waren. Und da er weder Pass dabei hat, den hat er da liegen lassen und hat er als Pfand seine Uhr da liegen lassen. Und dann aber nicht mehr wusste, welches Hotel war, in dem er eingesteckt hat, mussten wir erstmal schauen, wo das dann war. Solche Sachen hat Phil gemacht. Alter, oder wir sind im Hotel und er, ihm fällt ein, er spielt nachts Piano. Dann sagen die irgendwann, bitte nicht, es ist jetzt schon nach 1 Uhr oder sowas. Du, da ist er so wütend, da klappt er den Pianodeckel, dass mal schon der Pianodeckel kaputt ist. Oder beste Geschichte. Finde ich jedenfalls. Wir sind in Köln und es war zur Weihnachtszeit. Wir hatten irgendwie Tour oder Harald Schmidt, keine Ahnung, irgendwie sowas. Und waren im neuen Radisson. Das war schon sehr hübsch. Und die hatten in der Mitte einen riesigen Tannenbaum und so ein Rentier aus, keine Ahnung, aus so Draht oder was weiß ich, mit Pappmaché drumherum. Und Phil möchte gern dieses Rentier reiten. Ja. Mach wie viel Laschen. Also er steigt auf dieses Rentier. Das Rentier mit dem ganzen, weiß ich nicht, 3 Meter hohen Weihnachtsbaum fällt mal kurz im Radisson um. Und es liegt mitten da. Also Phil war für keinen Spaß zu schade. Überhaupt nicht.
Aber wie war denn die Chemie unter den Musikern?
Mickey war nicht so beliebt.
Okay.
Von beiden nicht.
Aber gab's da, weißt du, die müssen ja A, miteinander Musik machen. Das ist eigentlich mal das Essentielle. Gab es da irgendwie eine Vorgabe?
Nein, das war eigentlich nicht so. Aber ich denke, Mickys Art, weil der, ich muss natürlich auch dazu sagen, dass Micky der am klarsten im Kopf war, weil er, wenn überhaupt, nur getrunken hat. Ja. Aber er hat ja keine, Micky hat ja keine Drogen genommen. Ja. Seine einzige Droge, die er genommen hat, war Snuff.
Okay.
Aber das war ja kein Druggie. Und geschäftsmäßig, da er immer hinterm Geld her war, war er geschäftsmäßig und so schon sicherlich der von denen, die am normalsten oder am business-orientiertesten war. Okay. Das war er schon. Aber er hatte natürlich so eine Art, oder beziehungsweise hat so eine Art, und das muss ich auch sagen, das meine ich nicht böse, Dani, verzeih mir, ich habe es dir ja schon mal gesagt von Halloween, das ist so eine Dramakrankheit, weil die natürlich immer im Hintergrund sind, und zwar jetzt durch den Drumriser ein bisschen höher stehen und gesehen werden, aber im Prinzip können die sich nicht bewegen. Weil die sind fest hinterm Schlagzeug. Ja. Ein Bassist, ein Gitarrist, ein Sänger kann Show machen oder rumlaufen oder ist präsenter. Und ich denke, das ist ein Problem, dass viele Drummer haben, die gerne mehr im Vordergrund stehen möchten, vom Ego her. Mhm. Und das ist Micky gewesen. Und deswegen gab's da auch manchmal immer ein bisschen Ärger. Weil Micky brauchte keinen Personal Assistant, weil er einfach so klar und so normal war, dass er das eigentlich selber gemacht hat.
Okay.
Aber natürlich hatten alle einen, also brauchte er auch einen, ja. Und dann brauchen wir mit einem einen eigenen. Obwohl wir ein Kombi haben, Phil, Micky. Halt solche Sachen.
Ja, okay. Gibt es deswegen Motorhead Rasenmäher jetzt?
Weiß ich nicht.
Gibt es deswegen? Ich glaub,
keine Ahnung.
Haben nicht die verbliebenen Mitglieder von Motorhead auch Anteil an den Lizenzen?
Nein, das ist bei Motorhead anders geregelt. Das ist, ja. Also Motorhead war immer, obwohl es nur 3 Leute waren, aber eine Viererband.
Okay.
Weil das Management, da war Lemmy sehr großzügig, er hat alle gleich behandelt.
Okay.
Und das Management war immer Teil der Band. Das heißt, was immer reinkam, wurde durch 4 geteilt.
Okay.
So ist das auch bei den Lizenzen und die Lizenz, also die haben die ganze Brand oder Motorhead als Name und als Brand hat eigentlich Global Merchandise in England, der Mary Drinkwater, der auch für, weiß nicht, für Maiden und so die ganzen Sachen macht. Und dann ist das theoretisch so, früher hat das Lemmy immer absegnen müssen, wenn so neue Produkte auf den Markt kamen,
ja.
Was natürlich jetzt nicht mehr ist, dass sie Anfang des Jahres immer eine Summe, zumindest war es früher so, eine Summe bekommen haben und dafür haben die halt diese Motorhead-Lizenz ausgeschlachtet, wie sie wollen.
Ja.
Und die vergeben, also nicht Motorhead, sondern Global Merchandise vergibt die Lizenzen, Parfum, Alkohol,
ja.
Tapete, was immer da. Ja, jetzt, ich komme demnächst mit einer Motorhead-Tapete.
Ja, damit verlosen wir alles.
Ja, Fototapete kommt demnächst. Also da, so ist das bei denen
geregelt,
ne? Ja.
Ah, okay. Wenn man so lange mit Motorhead unterwegs ist,
Schädigt das ein? Ja.
Wie überlebt man das? Wie kommst du vom Jack Daniels weg? Wie kommst du unter 3 Schachteln Marlboro am Tag weg?
Sehr gut. Also, geraucht habe ich schon immer viel. Da hat das keinen Unterschied gemacht. Und ich bin ja, da bin ich vielleicht ein bisschen typisch Niedersachsen. Ich bin kein Weintrinker. Ja. Ich bin kein Biertrinker. Ich trinke Niedersachsen Cola oder Wasser und Schnaps. Und deswegen, weißt du, so kleine Shots, das mag ich gerne. Und da ich viel Cola trinke, kam mir Jack Daniels und Coke sehr angenehm vor, weil das die Süße hat. Das hat der Lemmy auch gemacht. Ja, ne? Ja. Den Alkohol merkt man nicht so, wenn man mehr Cola reinkippt und mehr Eis. Aber es hat diese Süße und deswegen mochte ich das gerne. Nein, ich bin ja weder Overboard, Alkoholgang noch irgendwas anderes. Aber du hast natürlich recht, wenn ich die Touren mitgemacht habe, nicht so die Festivaltour. Ja. Aber im Herbst die Wintertour, die wir München, Zenit und. Du lebst in einer Blase. Das muss ich sagen. Da weißt du nicht mehr, habe ich eine Familie? Habe ich einen Mann? Habe ich einen Hund? Hab doch gar nichts. Ich bin allein. Weil der ganze Ablauf sowieso anders ist. Ne? Mhm. Ich würde zu Hause nicht frühstücken, aber da stehst du dann später auf und dann hat der Koch schon wieder, Richie, unser schottischer Koch, auch schon wieder lecker Spiegeleier gemacht. Dann isst du die erstmal und dann trinkst du auch mal einen Whisky, weil das ja auch schon an der Zeit ist. Weil und das ist schon lustig und angenehm. Und dann darfst du ja nicht vergessen, dass wir dann, das Konzert ist zu Ende, sagen wir mal, weiß ich nicht, wann Curfew ist, keine Ahnung. Wir sind dann, Buscall ist um 2 oder um 3. Mhm. Dann macht der Koch immer noch für jeden, also für Lemmy oder alle im Bus dürfen immer Schnittchen. Dann macht er Schnittchen zurecht. Liebe ich ja. Die sind schon aufgegessen, bevor ich überhaupt in den Bus komme. Also ich habe immer Spiegeleibrot gegessen, weil ich das so liebe. Dann macht er Schnittchen, dann hat Lemmy sein Essen, weil Lemmy nicht so ein großer Esser war und auch nicht so vor anderen Leuten. Und mochte auch bestimmte Sachen nur. Und der wollte dann halt immer entweder Sandwich oder Lemmy hat ganz gern Fisch gegessen mit Kartoffelbrei. Mhm. Das wurde dann zurecht gemacht. Das konntest du dann im Bus aufwärmen oder beziehungsweise so essen. Aber ehe wir dann losfahren, ist es 3 Uhr und dann erzählt Lemmy mir was und dann denkst du, es muss doch gar nicht mehr sein, weil wir zum nächsten Hotel fahren, ja, wo wir dann einchecken und dann schlafen alle im Hotel und dann ist es ja, dann willst du ja auch nicht so unausgeschlafen sein, dann musst du auch gar nicht ins Bett gehen. Das heißt, du kommst morgens um 6, 7 im Hotel an, die anderen gehen schlafen, aber ich bin dann eigentlich wach und dann gibt es schon Tage, wo du dann irgendwie 24 Stunden denkst, jetzt müsste ich auch mal schlafen. Du lebst wirklich in einer Blase. Du lebst in einer Blase, allein schon vom Trinken her. Ich habe auch immer ein bisschen zugenommen, wenn ich wieder kam, allein schon, weil du so viel getrunken und so viel, weil Essen war immer da, im Catering, geil, ist ja immer da. Und wenn du dann mit denen unterwegs bist und man mag dich wie diesen Richie, der dann gesagt hat, ja, dann könnten wir uns was wünschen und dann habe ich gesagt, oh, so Apfelbeignets oder das und dann hat er für dich auch irgendwas gekocht. Lecker, super, super, liebe ich. Und dann kommst du nach Hause und dann holt die Realität dich ein. Da musst du waschen, da musst du selber kochen, da musst du putzen und dann hast du noch einen Mann, der Ansprüche hat. Ich glaube, es geht noch.
Erzähl uns oder kannst du uns schildern, wie das war auf der letzten Tour? Wir haben uns da gesehen im Zenit und ich war so erschrocken, also man hat es mir, glaube ich, in den Augen angesehen, als ich Lemmy da vor mir stehen habe. Aber hast du das irgendwo gemerkt, dass ein Unterschied war zwischen den vorherigen Touren und dieser ominösen letzten Tour?
Ja, es war ja schon schwierig, so 14 ein bisschen schwierig. So. Und eigentlich hätte man ihn zu Hause lassen müssen. Obwohl ich jetzt sagen muss, keiner wusste, wie krank er, was er hat, das wusste keiner bis zum Schluss. Ja. Da kann man uns keinen Vorwurf machen, weil da gibt es dieses Buch, wo irgendwo auch drin steht, ich hätte das gesagt, aber man glaubt es mir nicht. Nein, glaub mir, das hätten wir auch kommuniziert. Mhm. Die letzte Tour, erstmal waren alle mega stolz. Darfst nicht vergessen, wir haben im August Bad Magic rausgebracht. Mhm. Das war das erste Mal Nummer 1 für Motorhead in Deutschland.
Das erste Mal?
Das erste Mal. Mhm. Sie hatten eine Nummer 1 in England mit No Sleep Until. Mhm. Aber Bad Magic war die erste Nummer 1 für Motorhead ever in Deutschland. Mhm. Ich meine, das alleine war schon Freudenfest. Die Tour dazu und natürlich war Lemmy oder alle waren unheimlich happy, weil wir haben ja zweimal in Zenit gespielt. Nicht nur einmal, sondern zweimal in Zenit. Ja. Wir haben in Berlin halt alles größere Hallen. Joe Ramberg, der Promoter, war total happy. Also das war schon echt cool. Beim ersten 1-2 Konzert in Deutschland habe ich gedacht, boah, ey, er sieht scheiße aus. Ja. Er ist auch so dünn geworden. Ja. Aber das wurde wirklich von jedem Konzert schlimmer, dass ich dachte, das geht nicht mehr. Das geht alles überhaupt nicht mehr. Und aufgefallen ist es mir ganz extrem in Düsseldorf, weil ich hatte Interviews und ich habe auch festgestellt, dass Lemmy da, also nicht nur, dass er mehr gemumbelt hat als vorher, ja, er hat ja manchmal sowieso undeutlich gesprochen und dann mit seinem englischen Akzent, aber er hatte dann auch so Sachen, dass er sagen wollte, bring mir das Buch, aber hatte dann Buch vergessen, ja, dass er so ein bisschen überlegen musste. Das ist mir schon alles aufgefallen und habe dann irgendwie gesagt, pass mal auf, dieser Tour gibt's keine Interviews, weil ich das einfach nicht wollte, ne, weil ich nicht wollte, dass das so schwierig ist. Aber ich weiß auch nicht, was wir gedacht oder nicht gedacht haben. Wir haben es alle gesehen, aber ganz extrem. Dann passierte ja das in Berlin, dass alle dachten, das war mit Lemmy. Nein, es war aber Phil, der diese Magenblutung hatte, der fast gestorben ist, wo dann das Konzert verschoben werden musste. Und dann ist ja von Saxon Paul Quinn eingesprungen für das Hamburg-Konzert. Das war eine ganz scheiß Zeit. Mein Vater war im Krankenhaus, meine Tante lag im Sterben, Lemmy ging es nicht gut, Phil ist fast abgenippelt. Also dieser Dezember war wirklich zum Kotzen. Und dann sind wir in Berlin, das war ganz extrem. Da wollte irgendwie die Bild oder sowas, wollte noch ein Interview, was ich dann gesagt habe, das wird alles, möchte ich auch alles nicht. Ja. Und er hat ja nur noch gemumbelt und er hatte eine komplette Aversion gegen Essen. Und ich hatte mit Dr. Jens, der hat dann gesagt, boah, und wir waren der Meinung, also so vom Gefühl und vom Doktor, Jens hat gesagt, so wie das aussieht und mit der ganzen Aversion und sowas, Bauchspeicheldrüsen oder irgendwas anderes, aber auf jeden Fall irgendwas, was schon irgendwo draufdrückt. Aber wir hatten keine Ahnung. Und dann ist er ja, da gibt's ein Bild, was ich gemacht habe, das war so eindeutig, das habe ich nur aus dem Gefühl gemacht. Berlin war fertig und dann hat nur noch seine Jacke mit dem Hut in der Garderobe gehangen und sonst war die Garderobe leer und da habe ich ein Foto gemacht. Intuitiv, ich weiß nicht warum, intuitiv. Dann sind sie nach Hause geflogen und dann war ja klar, dass Lemmys Geburtstag, dann wurde ja noch im White Trash sein Geburtstag vorgefeiert. Da hat er aber auch relativ apathisch schon und er war halt so, es sah so grau im Gesicht aus und er war so schmal, so dünn geworden.
Er war so unfassbar dünn.
Ja, du konntest so zugucken. Also ja, jeder wusste Scheiße, aber keiner wusste, was es war. Ja. Und er wollte auch in Deutschland nicht mehr zum Arzt gehen. Und dann ist er zurückgeflogen und dann war ja klar, dass sein 70. Geburtstag vorgezogen werden sollte. Und ich wollte eigentlich nicht hinfliegen, weil ich dachte, boah, Mensch, ich habe ihn auch gerade erst gesehen und hier bei mir zu Hause privat und sowas ist auch so viel los. Und dann sagte mein Mann noch, nee, fahr, du könntest, so wie du mir beschrieben hast, you never know. Ja, und man gut, und so war es auch. Und da war schon, da habe ich ihn von zu Hause abgeholt und hat überhaupt keinen Bock gehabt. Er hat da in dem Sessel gesessen und von oben von der Empore runterguckt und das war ihm eigentlich auch egal, wer da gespielt hat. Ja. Also es war schon sehr apathisch. Und dann wollte ich ihn am nächsten Tag, habe ich gefragt, soll ich nochmal vorbeikommen? Habe gedacht, nee, lass mal. Dann gesagt, Lemmy, du, ich fahre, man sieht sich, ruh dich erstmal aus.
Ja.
Und dann kam sein Geburtstag und er hatte seinen Geburtstag eigentlich immer in Las Vegas verbracht und ich konnte ihn auf Handy gar nicht erreichen und habe dann Management angerufen und habe gesagt, ja, wo ist denn Lemmy? Und dann sagt er, du, Ute, gar nicht so gut, der ist zu Hause, der ist nicht in Las Vegas, wir gehen zum Arzt. Oder ins Krankenhaus. Und dann haben sie mich angerufen und haben gesagt, dass die zwei Tumore festgestellt haben im Gehirn.
Ja.
Und das macht natürlich unter anderem Sinn, aber ich denke, es wird alles gestreut haben. Und es ist auch im Nachhinein egal, es war irgendwas, was böse war. Und sie haben es Lemmy wirklich nicht gesagt, erst später. Und dann hatte, also nach seinem Geburtstag, und hatten mir aber schon Bescheid gesagt, dass die Prognose nicht so gut aussieht von der Lebenserwartung. Und dann haben sie gesagt, sie haben es ihm gesagt. Und das Einzige, was Lemmy gefragt hat, war, wie lange habe ich noch? Und dann haben die gesagt, 2 Monate. Hat er gesagt, oh, nicht mehr. Ja, und das war ja auch gelogen. Dann hat er auch relativ cool gesagt, er möchte noch mal ein paar Leute sehen. Unter anderem Ozzy Osbourne hätte er gerne noch gesehen. Und mich, was ich ganz nicht, das hört sich jetzt doof an, aber was ich ganz furchtbar fand, weil du fliegst nach L.A., und da war ja nichts unausgesprochen zwischen uns. Da musste man nicht sagen, ich entschuldige mich, ich liebe dich, gar nichts. Es war nichts unausgesprochen. Und dann fährst du hin in dem Bewusstsein, du verabschiedest dich von jemand, der noch lebt, wo du dann auf die Todesnachricht wartest. So war das.
Ja.
Und da habe ich mich ein bisschen vorgedrückt. Und dann habe ich ihn angerufen am 27., also einen Tag vor seinem Tod, und habe gesagt, du Lemmy, ich komme. Und da war er auch schon ein bisschen, also sehr müde und auch schwer zu verstehen. Aber ich habe gesagt, Lemmy, I love you. I'm booking my flight. Ja, it's okay. Also, alles gut. Dann habe ich nochmal gesagt, wie gerne ich, I love you. Gut, und dann sagte Wendy Dio, pass mal auf, weil ich habe Silvestergeburtstag. Ich habe eine Woche von Lemmy entfernt Geburtstag.
Oh, okay.
Ja, danke für die Glückwünsche, nachträglich. Nein. Und dann habe ich gesagt, am 1. kann ich fliegen. Ich hatte irgendwie Familie da. Und dann hat Wendy gesagt, du, pass auf, mach dir keine Sorgen. Ich gehe mit meinem Arzt sowieso, ich wollte Lemmy Hallo sagen. Und dann sage ich dir Bescheid, ob du deinen Flug buchen kannst. Dann rief sie mich an diesem 28. morgens und sagte, du kannst deinen Flug buchen, das ist okay. Also er hat Wodka Orange getrunken, aber er ist sehr, sehr schwach, aber soweit, ich glaube, das kannst du noch machen, kannst ihn noch verabschieden. Und während des Prozesses meinen Flug buchen, kriege ich den Anruf vom Management, dass er gestorben ist. Und da war ich war nicht undankbar, dass er gestorben ist. Du weißt, was ich meine?
Ja.
Ich war undankbar, dass ich nicht mehr das machen musste.
Ja.
Dass ich nicht mehr hinfahren musste, musste mich verabschieden.
Ja.
Und da waren die natürlich nicht vorbereitet und auch ein bisschen kopflos, obwohl da die letzte Zeit war schon so eine Nurse da, die hat ihm immer Morphium gegeben, also die letzten Tage. Es war schon, und seine Freundin war die ganze Zeit da. Also das war anscheinend schon, ne? Also sie haben
in
ihn
den
schon
letzten
sehr,
Zügen,
ja, die haben ihn schon sehr schläfrig gemacht, aber er ist gestorben, als ob er sich selbst gestorben hat, was ja nicht geht, aber so cool finde ich. Er hat noch sein Daddelspiel gespielt, was aus dem Rame geholt haben, hat einen Wodka Orange getrunken, ist auf dem Sofa gesessen und das war's. Und das finde ich auch toll, dass er, ne, dass der Leidensweg vielleicht mit Schmerzen, obwohl er Morphin gehabt hat, relativ kurz war. Alle sagen, ja, es ist schade. Ja, natürlich ist es schade, aber ich finde, für den Lebenswandel hat er schon ein gutes Alter. Hört sich jetzt doof an, weil heutzutage ist 70 nicht alt. Nein, sehe ich ein.
Er ist älter geworden als David Bowie.
Ja.
Lustigerweise.
Ja, lustigerweise, und der hat sicherlich nur halb so viel genommen. Ja. Aber alle Fans sollten mal drüber nachdenken. Lemmy hätte die Pandemie noch nicht mal überlebt, ja? Weil das hätte, wie hätte das in seinen Kopf reingelegt, dass er eine Straße vom Rainbow wohnt, der Rainbow zuhört, er nicht hingehen kann, er keine Leute sehen kann, er nicht touren kann, er kann nur zu Hause ein bisschen Musik schreiben, ja, aber im Prinzip ja auch nur, wenn alleine im Studio was aufzunehmen, der wäre ja völlig isoliert gewesen, das hätte er überhaupt nicht verstanden. Und dann mit der Freundin zusammen, da hätte er ja, wäre ja ein Todesfall nach dem anderen gekommen. Nein, also das hätte er überhaupt nicht versteht. Von alles, alles gut. Es ist traurig, aber Ronny ist auch mit 68 gestorben. Sorry, es ist traurig, aber will ich meinen Held so am Stock gehend und alternd und nichts mehr machend sehen? Will ich das so sehen? Nein, will ich nicht.
Nee.
Will ich nicht.
Nee,
ne? Und der hätte dann ja wirklich in Winterschlaf gehen müssen und sich gar nicht mehr zeigen. Ne?
Ja.
Es war ja schon so, dass er so schön mit Stock gegangen ist und so. Also das war alles ganz gut. Naja, und dann, die waren alle ein bisschen kopflos in Amerika. Dann ging es darum, wie er beerdigt worden werden sollte. Und ich konnte mich erinnern, wir haben uns mal unterhalten, weil ich mal irgendwann gefragt habe, Lemmy, wenn du mal stirbst, was soll ich denn anziehen zu deiner Beerdigung? Dann hat er gesagt, ja, natürlich kurzen Rock und fuck me Pumps, ne? So in der Art. Und dann kamen wir auch da drauf, wirst du eigentlich verbrannt oder möchtest du das werden? Also das waren so manchmal unsere Gespräche. Und dann hat er gesagt, du, ich habe meine Mutter gesehen und ich möchte niemals in so einem Sarg aufgebahrt werden, weil er in Amerika, wie bei Ronny war, ist ja dieses Embalming, ne? Wurde der am offenen Sarg, das geht alles gar nicht, also bin ich nicht. Bei euch in Bayern ist es ja auch noch ein bisschen, dass so Persönlichkeiten, wie ich denke an Strauß, der wurde ja auch so.
Das ist lang her.
Ja, aber also, trotzdem, ne, das ist ja, bei uns wird das überhaupt nicht gemacht, bei den Preußen. Und dann hat er gesagt, nein, das wussten sie nicht, also sie waren alle kopflos, da hat er gesagt, bitte. Und dann hat Gott sei Dank mein Pendant in Amerika, Shelley, gesagt, doch, ich glaube, Uta hat recht, er wollte verbrannt werden. Na Gott, Gott sei Dank. Ja. Ja, also das geht gar nicht, weil ich war bei Ronnie James Dio auf der Beerdigung, die übrigens 4 Tage ging, ja, und musste da am offenen Sarg stehen. Und das ist einfach, für mich ist das überhaupt nichts. Das ist ja nicht mehr der Mann, das ist eine Wachsfigur, weil das ja durch dieses Formaldehyd so seltsam gemacht ist. Das ist nicht lustig, ja, und da kann ich auch nicht empfinden, dass ich das toll finde. Egal, also Lemmy, und dann wurde die Beerdigung festgesetzt, Gott sei Dank wurde Lemmy verbrannt. Ich weiß nicht, wie viel Asche so ein Mann hat. Ich weiß es schon, 2 Kilo. Aber dafür, dass diese Asche in der Welt umhergeschickt wird und überall begraben wird, bin ich doch ein bisschen, weiß ich auch nicht so genau, ob das so alles richtig ist, ob Lemmy das so wollte.
Über die Asche von Lemmy und über diese Beerdigung reden wir beim nächsten Mal. Das war mal wieder eine weitere Ausgabe. Ich hoffe, euch geht's genauso wie mir, dass ich klebe an deinen Lippen. Jetzt nicht wirklich wie physisch, aber du weißt, was ich meine. Und ich hoffe, ihr bleibt auch weiterhin kleben. Bis zum nächsten Mal.
Das war Backstage Pass, der Rockantenne-Podcast mit Geschichten der Rockstars hinter den Kulissen. Jeden Monat neu. Jetzt abonnieren oder folgen für mehr spannende Geschichten aus dem Rockzirkus. Übrigens, in der Rockantenne-App hörst du alle Rockantenne-Podcasts. Und obendrauf unsere 30 kostenlosen Radio-Streams. Gleich downloaden und App rocken.